Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Pestizide mit Glyphosat werden nicht nur besonders häufig verwendet, sondern auch besonders häufig diskutiert. Dabei geht es unter anderem um ein mögliches Krebsrisiko. Heute hat der Europäische Gerichtshof ein wichtiges Urteil hierzu gefällt. Müssen wissenschaftliche Studien hierzu offengelegt werden oder überwiegt das Interesse der Hersteller auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen? Mehr dazu gleich. Anschließend ein Gespräch über die Paketlieferung. Möglicherweise erfolgt sie künftig nicht mehr in jedem Fall bis vor die Haustür. Auch über das Thema Facebook und Datenschutz erfahren Sie mehr in dieser Sendung und über das Recycling von Plastik. Und im Verbrauchertipp geht es um Drohnen und rechtliche Hürden vor ihrem Start. Wer mit Hilfe einer Studie Erkenntnisse gewinnt, will sie nicht unbedingt mit anderen teilen. Vor allem Wettbewerber könnten ja ihre ganz eigenen Schlüsse daraus ziehen. Doch wenn es um die Gesundheit geht, steht ein anderes Interesse dagegen. In Informationen darüber, ob man das am meisten verwendete Pestizid in Europa Krebsrisiken mit sich bringt oder nicht, daran hat die Öffentlichkeit ein großes Interesse. Heute hat der Europäische Gerichtshof dazu geurteilt, Kläger waren die Grünen. Paul Vorreiter in Brüssel, was wollten Sie denn erreichen?
Na, es handelte sich um Studien von Monsanto und Cheminova an Mäusen und Ratten, auf deren Grundlage eben beurteilt werden sollte, wie krebserregend Glyphosat ist. Die Kläger wollten nachvollziehen, warum die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, also die EFSA, 2015 auf Grundlage dieser Studien vor der Wiederzulassung des Unkrautvernichtungsmittels eben zu dem Schluss gekommen war, dass Glyphosat für den Menschen wahrscheinlich nicht krebserregend ist, anders als die Krebsforscher der WHO, die zuvor zu dem Schluss kamen, dass es eben schon so sein könnte. Na, und die Grünen, die stützen sich auf zwei EU-Verordnungen, die in ihrem Sinne den Zugang zu diesen Studien eröffnen sollten. Die EFSA selbst ermöglichte nur einen teilweisen Einblick, aber eben nicht in das, was die Kläger einsehen wollten. Das war Methodik, verwendete Materialien, Versuchsanordnung, Ergebnisse, Analyse. Denn aus ihrer Sicht ließen sich mit den wenigen veröffentlichten Teilen der Studie wissenschaftlich nicht verifizieren bzw. falsifizieren, was da passiert ist. Da hätte eben auch der Zugang zu den zentralen Teilen wäre da nötig gewesen. Die EFSA allerdings begründete ihre Entscheidung mit dem geschäftlichen Interesse der Unternehmen und erkannte auch kein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an. Und die EFSA argumentierte zudem, es handle sich um nicht reale Emissionen in die Umwelt, da bei diesen Tests die Dosen an den Mäusen viel höher waren. Naja, und die Kläger, die sahen das naturgemäß anders und betonten vor allem eben das gesteigerte öffentliche Interesse an diesen Studien.
Und wie haben die Richter in Luxemburg jetzt geurteilt?
Also für die Kläger ist das ein Erfolg auf ganzer Linie. Die Richter haben es für nichtig erklärt, eben diesen Zugang zu den angefragten Teilen zu verweigern. Die EFSA muss sie veröffentlichen. Die Richter urteilten, dass auch davon auszugehen ist, dass gerade bei Emissionen in die Umwelt ein dem Geschäftsinteresse höher zu bewertendes öffentliches Interesse besteht. Das heißt, in diesem Zusammenhang könne man sich eben nicht auf das Geschäftsgeheimnis berufen. Und auch seien diese Emissionen von Glyphosat als real zu betrachten, denn es ist eben eines der gängigsten Herbizide in der EU, bereits ja schon seit 2002 als Wirkstoff eingesetzt und die Rückstände in Lebensmitteln, Pflanzen, Wasser lassen sich ja nachweisen. Das heißt, das Gericht schließt aus, dass die EFSA nicht geltend machen kann, dass sich die angefragten Studien weder auf reale Emissionen noch auf die Wirkung realer Emissionen bezögen. Na, und die Richter sagen vor allem auch, dass das Interesse der Öffentlichkeit schon auch darin besteht, eben nicht nur zu wissen, was in die Umwelt freigesetzt oder absehbar freigesetzt werden soll, sondern auch zu verstehen, in welcher Weise die Umwelt durch diese Emissionen eben beeinträchtigt werden kann.
Das heißt, die Richter verleihen dem öffentlichen Interesse ein hohes Gewicht.
Genau. Also sie erklären es für zulässig, dass die Öffentlichkeit nicht nur die Infos zu den Emissionen als solche bekommt, sondern auch die langfristigen Folgen kennt. Und in diesem Zusammenhang kann man auch erwähnen, dass gerade in der EU ja ohnehin die Zeichen auf mehr Transparenz stehen. Es gab eine Einigung zwischen Rat, Kommission und Parlament auf neue Transparenzregeln bei der Bewertung, bei der Risikobewertung von Pestiziden. Bestandteil davon wird sein, eine öffentliche Datenbank, in der Firmen angeben müssen, welche Studien sie durchgeführt haben, um eben zu zeigen, dass ihr Produkt unbedenklich ist. Zwar wird es auch in Zukunft so sein, dass die Antragsteller Infos zurückhalten dürfen, die ihrem wirtschaftlichen Interesse erheblich schaden. Das können zum Beispiel sein Infos zum Herstellungsprozess oder die quantitative Zusammensetzung eines Stoffes. Aber sobald die öffentliche Gesundheit, die Tiergesundheit oder die Umwelt betroffen sind oder auch eiliges Handeln nötig ist, da müssen dann auch diese Infos offengelegt werden. Also hier auch ein weiterer Fortschritt im Sinne der Transparenz. Allerdings die finale Entscheidung über diese Regeln, die steht noch aus. Da wird das Parlament voraussichtlich in diesem oder im nächsten Monat darüber abstimmen.
Paul Vorreiter war das über Glyphosat und öffentliches Interesse. Herzlichen Dank. Shoppen ohne auszugehen liegt im Trend. Der Kunde kann über das Internet bestellte Ware bequem nach Hause liefern lassen und in Ruhe ausprobieren. Was nicht gefällt, wird zurückgeschickt. Paketdienste kommen durch den Boom des Onlinehandels oft an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Vor allem die letzte Meile, sprich die Lieferung bis zur Haustür des Kunden, ist aufwendig. Manchen Wettbewerbern ist dies wohl zu aufwendig, und darüber möchte ich jetzt mit Ivona Husemann sprechen. Sie ist bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zuständig für das Portal PostR. Guten Tag, Frau Husemann.
Guten Tag.
Frau Husemann, wie soll man sich das vorstellen? Muss der Kunde dann zur Post oder zum Paketshop, um eine Lieferung abzuholen, oder gibt es da Zwischenlösungen?
Das ist halt genau die Frage, wie das in Zukunft aussehen wird. Es ist ja jetzt schon so, dass einige Anbieter schon Rabatte gewähren, wenn man es direkt im Shop abholt. Und letztendlich wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass der Kunde das ein Stück weit mit steuern kann. Wählt er den günstigeren Versand, muss er ein Stück des Weges selber tragen. Wählt er den Premium-Versand, bekommt das nach wie vor an die Haustür.
Werden denn dann die Pakete insgesamt billiger oder wird die Lieferung nach Hause einfach draufgeschlagen? Was erwarten Sie da?
Das ist zum jetzigen Zeitpunkt relativ schwer zu sagen, ob es tatsächlich teurer wird. Wir beobachten den Markt ja schon eine ganze Zeit, und bislang ließen sich keine signifikanten Preissteigerungen im Paketsegment absehen. Das heißt, die Frage, ob es eine signifikante Preissteigerung dadurch gibt oder nicht, können wir jetzt noch gar nicht absehen.
Das könnten dann ja auch die Versandhändler bezahlen.
Das ist eine denkbare Option, dass das quasi in die Marge mit eingepreist wird.
Muss das Paket nicht teurer werden? Es gibt ja immer wieder Klagen auch über Dumpinglöhne bei Subunternehmern von Paketlieferanten.
Genau, das ist eine Entwicklung, die wir mit Interesse verfolgen. Man sieht ja jetzt schon starke Unterschiede am Markt. Zwischen 7 Euro und 3,45 kostet ein Standardpaket. Das heißt, da scheint es Spielraum zu geben. Und sicherlich sind Verbraucher auch bereit, für eine bessere Qualität einen höheren Preis zu bezahlen.
Leidet die Zuverlässigkeit insgesamt unter dem Paketboom? Was ist da Ihr Einfluss, Ihr Eindruck? Sie haben ja das Portal PostÄrger, wo man solche Beschwerden auch sammeln kann.
Genau, wir beobachten den Markt jetzt seit Ende 2015, und wir sehen schon, dass gerade die letzte Meile ein Hauptproblem auch für die Verbraucher darstellt. Das macht bis zu 2/3 aller eingehenden Beschwerden im Paketbereich aus. Und da ist es tatsächlich so, dass nicht geklingelt wird, dass keine Benachrichtigung hinterlassen wird. Und das kann man ganz klar mit dem anhaltenden Trend zum Online-Shopping übereinbringen.
Erwarten Sie denn, dass die Lieferung nach Hause irgendwann zum Auslaufmodell wird?
Eigentlich erwarten wir das nicht. Wenn wir ins Handelsrecht gucken, was ja dieses Geschäft rechtlich reguliert, dann ist es so, dass die Zustellung zum Empfänger da eigentlich der Grundtatbestand ist. Das heißt, diese Zulieferung an die Wohnadresse des Empfängers ist auch die gesetzliche Norm. Deswegen gehen wir derzeit nicht davon aus, dass das jemals komplett abgeschafft wird, es sei denn, das Gesetz wird entsprechend reformiert.
Was kann ich denn machen, wenn ein Paket nicht ankommt? An wen muss ich mich da wenden und welche Hilfen gibt es da?
Zunächst kann man sich an den Kundenservice des jeweiligen Paketdienstleisters wenden. Gerade wenn man online geshoppt hat, macht es aber auch Sinn, sich direkt mit dem Händler auseinanderzusetzen und dem Bescheid zu geben, dass die Ware eben nicht angekommen ist, weil der ja der Vertragspartner des Paketdienstleisters ist und dann leichter und eher Einfluss nehmen kann.
Ivona Husemann war das zum Thema PostÄrger und Ärger mit Paketdiensten. Herzlichen Dank. Facebook lebt davon, die Daten seiner Nutzer gewinnbringend zu verwerten. Wenn Gründer Mark Zuckerberg mehr Datenschutz und mehr Sicherheit verspricht, dann sind ihm skeptische Kommentare sicher. Doch die Firma muss auch auf geänderte Ansprüche von uns Nutzern reagieren. Jetzt verspricht Zuckerberg, Facebook und die damit verbundenen Dienste sollten privater werden. Was davon zu halten ist, darüber hat Markus Schuler nachgedacht.
Die Tech-Welt im Silicon Valley reibt sich verdutzt die Augen. Mark Zuckerberg sorgt mit seinem Blogpost für Verwunderung. Meint er das wirklich ernst, lauten viele Kommentare. Der ehemalige Sicherheitschef von Facebook, Alex Damers, der das Unternehmen im März vergangenen Jahres im Streit verlassen hatte, schreibt auf Twitter: Solch eine Ankündigung hatte ich nun wirklich nicht erwartet. Ich wünschte, Zuckerberg hätte das schon vor 2 Jahren geschrieben. Wir müssen Facebook an seinen Taten messen, mahnt dagegen Kurt Opsahl von der Datenschutzorganisation Electronic Frontier Foundation in San Francisco. Der Teufel liegt im Detail. Wir müssen uns die Implementierung anschauen. Wenn Sie wirklich unser Vertrauen wollen, dann müssen Sie transparent sein in puncto Geschäftsmodell. Sie müssen Vertrauen durch Handeln aufbauen. In seinem Blogpost kündigte Zuckerberg an, dass der Verschlüsselung von Daten in dem Netzwerk eine sehr wichtige Rolle zukomme. Anstelle öffentlicher Statusmitteilungen auf Facebook gelte der Fokus dem Schutz privater, verschlüsselter Nachrichten zwischen Nutzern oder kleinen Gruppen. Deren Inhalte soll nicht einmal Facebook lesen können. Unter anderem schreibt er:
Wenn ich über die Zukunft des Internets nachdenke, glaube ich, dass eine Kommunikationsplattform, die sich auf die Privatsphäre konzentriert, noch wichtiger werden wird als die heutigen offenen Plattformen.
Das klingt erstmal nach einer Wende um 180 Grad. Statt offenem Marktplatz geht es nun um das private Wohnzimmer, wo Menschen eine geschützte Unterhaltung führen können, die sich nach einiger Zeit sogar unwiederbringlich selbst löscht. In seinem Blog-Eintrag versucht Zuckerberg auch auf die Skeptiker zuzugehen. Immerhin hat das Unternehmen die vergangenen Jahre Transparenz versprochen und einen besseren Schutz seiner Nutzerdaten. Passiert ist in der Regel das Gegenteil. Bei Zuckerberg hört sich das so an:
Ehrlich gesagt haben wir derzeit keinen guten Ruf, wenn es um den Aufbau von Diensten geht, die die Privatsphäre schützen. Wir haben uns in der Vergangenheit auf Werkzeuge konzentriert, die Dinge öffentlich teilen. Wir haben jedoch immer wieder gezeigt, dass wir uns weiterentwickeln können, um die Dienste aufzubauen, die die Menschen wirklich wollen, zum Beispiel für das Versenden privater Nachrichten.
Der langatmige, aus 3200 Worten bestehende Blogpost lässt sich am besten so zusammenfassen: Statusmitteilungen auf Facebook werden weniger wichtig, dafür die Kommunikation kleiner Gruppen. Die Chatdienste von Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram sollen nach dem Willen Zuckerbergs auf einer technischen Plattform verschmolzen werden. Ein Taschenspielertrick, meinen Zuckerbergs Kritiker. Er wolle dadurch nur einer möglichen Aufspaltung seines Unternehmens zuvorkommen. Wenn also Facebook als Netzwerk weniger wichtig wird, dafür die Bedeutung der Chatdienste wie WhatsApp steigt, wie sieht dann ein künftiges, aus Werbung finanziertes Geschäftsmodell aus? Diese Antwort bleibt Zuckerberg bislang schuldig.
Facebook soll privater werden, das war ein Beitrag von Markus Schuler. Illegale Goldsucher wollen das ganz große Geschäft, doch sie hinterlassen oft eine zerstörte Umwelt. Um Gold vom Gestein zu trennen, werden giftige Chemikalien eingesetzt, so auch im Urwald von Peru. Hier dringen Goldsucher in bislang kaum berührte Regionen vor. Jetzt scheint die Regierung das Problem ernst zu nehmen. Peru schickt Soldaten in die Provinz Madre de Dios, um die Goldsucher zu stoppen. Ivo Maruschik berichtet.
100 Soldaten und 50 Polizisten sind jetzt mitten in einem Naturschutzgebiet im peruanischen Teil des Amazonasbeckens stationiert. 3 weitere Stützpunkte in derselben Region sollen noch folgen. Damit geht Peru zum ersten Mal in größerem Ausmaß gegen illegale Goldwäscher vor. Vor allem in der Provinz Madre de Dios, im Südosten des Landes, hatte dieses illegale Geschäft zuletzt überhand genommen. Die Goldminen richten immense Schäden im immer noch weitgehend unberührten Regenwald von Peru an. Sie hinterlassen kilometerbreite Schneisen der Verwüstung und regelrechte Mondlandschaften, die sich auf Jahrzehnte hinaus nicht erholen werden. Außerdem sind fast alle Flüsse im peruanischen Teil des Amazonasbeckens inzwischen mit Quecksilber verseucht. Quecksilber wird verwendet, um das Gold von Schlamm und Sand zu trennen. Bis jetzt hatte die peruanische Kriegsmarine nur gelegentlich einzelne Goldminen zerstört. Für eine konsequente Verfolgung hatte sie nicht genügend Personal. Jetzt soll der Umweltzerstörung endlich Einhalt geboten werden. Die Goldwäscher haben zuletzt auch den Ökotourismus in der Region gefährdet. Nicht nur, weil der Regenwald zerstört wird, sondern auch, weil vor kurzem erstmals eine Lodge, eine Unterkunft im Gebiet von Madre de Dios, überfallen wurde.
Ein Beitrag von Ivo Maruschik. Die Fastenzeit hat begonnen und neben vielen anderen Ideen liegt auch Plastikfasten im Trend. Möglichst wenig Plastik zu verwenden, das kann der Umwelt nutzen. Ein anderer Weg wäre es, Plastik wieder zu verwerten und zwar zu hochwertigen Produkten. Viel zu viel Abfall wird nach wie vor verbrannt und eine Initiative der Drogeriebranche zusammen mit einer Reihe von Herstellern will das ändern. Ins Leben gerufen wurde sie von der Drogeriekette DM und ihren Geschäftsführer für Marketing und Beschaffung, Sebastian Bayer, begrüße ich am Telefon. Guten Tag, Herr Bayer.
Guten Tag, Herr Ehring.
Herr Bayer, wie viel Plastik wird überhaupt stofflich verwertet? Wie ist da die Quote inzwischen?
Also es gibt Zahlen aus dem Jahr 2017. Da ist es so, dass in Deutschland etwa 14,4 Millionen Tonnen Kunststoff verarbeitet wurden. Und dabei wurden 1,8 Millionen Tonnen sogenannter Rezyklate, das heißt recycelter Kunststoffe, eingesetzt. Das heißt, wir sprechen grob von 12%.
Das ist ja ziemlich wenig. Wie lässt sich das denn erhöhen? Was sind da die Hindernisse, warum das nicht passiert?
Also ein Hindernis ist bestimmt, dass es heute für Verpackungen bei Drogerieartikeln und Lebensmitteln nur einen gesetzlichen Standard gibt. Das heißt, es gibt nur den Standard der Lebensmitteltauglichkeit, wenn Sie Rezyklate, also recyceltes Plastik, verwenden wollen. Und das ließe sich sehr leicht erhöhen, indem der Gesetzgeber hier mehrere Standards gesetzlich definiert, nämlich neben der Lebensmitteltauglichkeit auch einen Kosmetikstandard als zweiten und als dritten noch einen Standard für Waschputz und Reinigungsmittel. Denn Waschputz und Reinigungsmittel können in einer anderen Qualität, Verpackungsqualität, abgepackt werden als Lebensmittel.
Geht es da um die Reinheit oder darum, welcher Kunststoff das ist?
Sowohl als auch. Es geht um die Reinheit als auch um die Frage, um welchen Kunststoff es sich handelt. Und die Reinheit bezieht sich ja vorsorglich auch da oder maßgeblich auch darauf, welcher Aufwand betrieben wird, um es zu reinigen. Und da müssen natürlich bei Lebensmitteln dürfen da keinerlei Abstriche gemacht werden.
Und es ist ja auch so, dass wir Verbraucher Müll trennen. Wir tun den gesamten Plastik in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Andere Länder, beispielsweise Schweden, sehen vor, dass man auch das Plastik nach seinem Stoff noch trennt, dass man zum Beispiel PVC und PET unterschiedlich in unterschiedliche Behälter wirft. Wäre so etwas bei uns auch sinnvoll?
Das wäre denkbar. Ich glaube allerdings nicht, dass das notwendig ist. Heute übernehmen die Entsorgungsbetriebe diese Aufgabe. Das heißt, sie trennen die unterschiedlichen Verpackungen in ihre Fraktionen. Und von daher ist das sozusagen zentral organisiert durch die Entsorgungsbetriebe. Allerdings haben wir hier schon noch einen sehr großen Hebel, denn je besser die Kunden, die Verbraucher in Deutschland, in den privaten Haushalten den Müll trennen, desto mehr Plastik können wir aus dem gelben Sack wieder rausholen und zu neuen Verpackungen machen.
Wenn wir nicht nach Plastiksorten unterscheiden sollen als Verbraucher, wie können wir dann die Mülltrennung verbessern?
Also es gibt schon Dinge, die man berücksichtigen muss. Nehmen Sie ein klassisches Beispiel, den Joghurtbecher. In dem Moment, wo Sie einen Joghurtbecher, der zum Teil aus drei Fraktionen besteht, nämlich einer Papierbanderole, dem Plastikbecher und einem Aludeckel, in dem Moment, wo Sie diese drei trennen beim Müll, fällt es natürlich auch den Entsorgungsbetrieben leichter. Da ist es natürlich besser, Sie machen das. Und da können die Kunden schon auch einen Beitrag leisten. Nehmen Sie sogenannte gesleevte Produkte, also Verpackungen, die nochmal eine Plastikbanderole drum haben, ist es natürlich besser, sie wird nochmal abgetrennt von der Flasche. Auch da kann man den Entsorgungsbetrieben helfen.
Sie haben jetzt eine Initiative gegründet, die das Recycling verbessern soll. Was wollen Sie da machen?
Naja, das Ziel ist es natürlich zunächst einmal eine Aufklärungskampagne bei den Kunden zu machen und somit die Akzeptanz von sogenannten Rezyklaten in unseren Verpackungen zu steigern. Und wenn uns das gelingt, dann wird das dazu führen, dass immer mehr Hersteller und auch Händler vermehrt Rezyklate für ihre Verpackungen verwenden werden und wir es somit irgendwann schaffen, die Wertstoffe, den Plastik als Wertstoff im Kreislauf zu führen.
Eine besonders problematische Substanz sind ja so Verbundverpackungen, die aus mehreren Stoffen bestehen, zum Beispiel Milch- oder Saftkartons. Gibt es da auch eine Lösung?
Ja, Verbundverpackungen sind eine Herausforderung, in der Tat. Es gibt allerdings immer mehr Lösungen am Markt, das heißt Verpackungsalternativen. Nehmen Sie zum Beispiel Zahncremes, auch das ist eine Verbundverpackung, die Zahnpastatube. Und da sind am Markt mittlerweile Alternativen verfügbar. Also das ist das eine, was wir sehen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Maschinenparks der Entsorgungsbetriebe immer besser werden. Das heißt, auch da wird es leichter fallen, die Verbundverpackungen wieder in die einzelnen Fraktionen zu zerlegen und zu trennen.
Sebastian Bayer, Geschäftsführer für Marketing und Beschaffung von DM, war das. Wir redeten über Recycling von Plastik. Herzlichen Dank für das Interview.
Ich bedanke mich, Herr Ehring.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für manche sind sie ein neues Spielzeug, für andere steht ein praktischer Zweck im Vordergrund. Drohnen sollen die Postboten von morgen sein, sie können filmen, messen und vieles mehr. Doch einfach losfliegen geht nicht, denn mit Drohnen kann man auch Schaden anrichten oder die Rechte anderer Menschen verletzen. Deshalb gibt es eine Reihe von Vorschriften, die Interessenten kennen sollten. Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Aktuell sind in Deutschland etwa 500.000 Drohnen im Umlauf. Die Preise reichen von 20.000 Euro für professionelle Fluggeräte bis hin zu erschwinglichen Drohnen für den Hobbyflieger für unter 100 Euro. Das Gewicht liegt meistens zwischen 250 Gramm und 2 Kilogramm. Hannes Scherula ist Redakteur bei der Zeitschrift CT.
Das sind so die Wald- und Wiesendrohnen im Prinzip. Da sind welche dabei, mit denen man schon richtig gute Aufnahmen machen kann, die man im Urlaub verwenden kann.
Was viele Piloten nicht bedenken und manche Hersteller schlicht verharmlosen. So ein Drohnenflug kann für Ärger sorgen und ein teures Vergnügen werden. Zum Beispiel, wenn durch eine Bruchlandung Schäden entstehen oder Menschen verletzt werden. Johannes Kassenberg aus Essen ist Kameramann und setzt seine Drohnen professionell ein.
Es gibt ja seit circa einem Jahr ein ganz neues Gesetz und da ist eine Menge, was man beachten muss. Man darf nicht mehr in Wohngebieten fliegen, man darf nicht höher als 100 Meter fliegen, man darf immer nur in Sichtweite des Geräts fliegen. Rund um Flughäfen muss man natürlich aufpassen. Und es gibt so einige Flugverbotszonen.
Wenn es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu Unfällen und Abstürzen kommt, dann muss der Besitzer des Fluggeräts erkennbar sein.
Mit dem neuen Gesetz gibt es auch eine Kennzeichnungspflicht, eine neue. Man muss ein feuerfestes Namensschild mit Adresse und irgendeinem Kontakt an der Drohne befestigen.
Die Schilder können bei einem Schlüsseldienst oder bei einem Online-Shop im Internet günstig gekauft werden. Damit ist es aber nicht getan. Hannes Scherula.
Einen Führerschein oder einen Kenntnisnachweis braucht man bei diesen Drohnen noch nicht. Das fängt dann erst bei über 2 Kilogramm an. Da findet man dann aber auch wenige Modelle, die noch für Privatpersonen geeignet sind. Das sind dann schon sehr professionelle Geräte. Außerdem kommt dann noch dazu, dass man eine Haftpflichtversicherung braucht. Und zwar eine, die halt auch Drohnenschäden bis zu 1 Million Euro Schaden mindestens mit einschließt.
Eine solche Versicherung gibt es für einen Jahresbeitrag zwischen 40 bis 150 Euro. Die Policen unterscheiden sich durch die Höhe der Schadenssumme, die abgedeckten Länder und ob sie auch für gewerbliche Zwecke gelten. Jetzt muss nur geklärt werden, wo man fliegen darf. Eine App von der Deutschen Flugsicherung, der DFS, kann dabei helfen. Hier wird angezeigt, ob der aktuelle Standort geeignet ist und mit welchen Auflagen man fliegen darf. Die genannten Regeln gelten für Deutschland, aber schon im europäischen Ausland sieht es anders aus. Die meisten Piloten nehmen ihre Drohnen mit auf Reisen, um besondere Aufnahmen mit nach Hause zu bringen. An einer guten Vorbereitung kommt man hier nicht vorbei.
Es gibt allerdings Webseiten. Eine, die ich sehr empfehlen kann, ist my-road.de. Da sind die Regeln für sehr viele Länder sehr detailliert aufgelistet. Und das ist zumindest schon mal ein erster Anhaltspunkt, wenn man dann weiß, in welches Land man fliegt oder fährt, dass man schon mal nachguckt, wie da die Regeln sind. Es gibt sogar Länder auf der Welt, wo selbst der Import der Drohne schon strafbar ist. Also muss man sich unbedingt mit beschäftigen davor.
Neben der Beachtung aller Regeln ist es wichtig, mit seiner Drohne sicher zu fliegen. Die angehenden Piloten sollten sich Zeit lassen und erst auf freiem Feld ohne Hindernisse üben, bis die Flugmanöver wirklich beherrscht werden.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger nachzuhören oder nachzulesen im Internet unter deutschlandfunk.de beziehungsweise nachzuhören auch in unserer Audiothek-App. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Gleich folgen hier die Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg am Mikrofon und darin geht es unter anderem um die neueste Entwicklung in Venezuela.